Ja, ich freue mich, heute wieder bei euch sein zu dürfen und euch was weiterzugeben aus der Bibel, die so unglaublich tief und reich ist an Weisheit für uns. Und ich bin so froh, dass die Sprachenrede heute uns Gott geschenkt hat, weil die so gut passt zu dem, was ich euch heute auch nahe bringen will. Die grundsätzliche Frage, mit der ich uns heute reinnehmen will in die Predigt, ist: Wie treffen wir gute Entscheidungen? Was ist denn dafür verantwortlich, dass wir gute Entscheidungen treffen? Und ich finde, es ist gar keine so einfache Frage. Und die Antwort ist natürlich nicht total einfach. Sie ist sehr herausfordernd. Sie fordert von uns viel, damit wir da auch hineinkommen in diese guten Entscheidungen. Aber ich glaube, dass es wert ist, darüber nachzudenken. Und diese Sprachenrede ist deswegen so gut gewesen heute Morgen, weil sie schon die grundsätzliche Frage gestellt hat. Und zwar: Vertrauen wir dem Herrn? Vertrauen wir Gott? Und es war ja so herausfordernd auch, was gesagt worden ist, weil es gesagt hat: Hey, der Herr ist so groß und er hat alles gemacht. Wie können wir ihm denn nicht vertrauen? Wer sind wir eigentlich, dass wir ihm nicht vertrauen? Und das ist total herausfordernd. Und deswegen glaube ich, was wir Vertrauen schenken, wem wir Vertrauen schenken, welchen Dynamiken, welchen Prinzipien, diese Dinge entscheiden am Ende, welche Entscheidungen wir treffen, welche Gewohnheiten wir aufbauen. Gewohnheiten sind im Grunde nur Entscheidungen, die wir jeden Tag gleich treffen, über die wir gar nicht mehr nachdenken. Aber das entscheidet, welche Dynamiken, welchen Kräften, welchen Prinzipien schenke ich Vertrauen in dieser Welt. Und ich habe euch ein kleines Beispiel mitgebracht, nur damit ihr vielleicht so ein Bild davon bekommt, was ich meine, bevor wir gleich in den Kolosser einsteigen. Wenn ich zum Beispiel zwischenmenschlich unterwegs bin, also ich habe mit jemandem ein Gespräch oder ich habe mit jemandem Freundschaft oder in meiner Ehe oder in meiner Beziehung, dann gibt es ja immer wieder auch bestimmte Dynamiken, die so vorherrschen. Und manchmal kommst du vielleicht in Situationen, da merkst du, okay, da wird mir jetzt irgendwie ganz, ganz unwohl. Da merkst du vielleicht, da springt bei dir was emotional an oder in deinem Kopf und da sagst du, oh, jetzt bekomme ich, glaube ich, gerade Angst. Vielleicht Angst, dass du verlassen wirst. Jetzt bekommst du vielleicht Angst, dass du was nicht bekommst, was du eigentlich gern hättest. Nähe oder Liebe oder Zustimmung. Und dann ist die Frage, was entscheidest du? Wie entscheidest du dich, darauf zu reagieren? Und da ist auch die Frage, welche Dynamik und welchem Prinzip vertraust du denn da? Ein Negativbeispiel zum Beispiel: Wenn du der Dynamik von Manipulation vertraust und sagst, das ist so, wie ich die Ziele erreiche, das ist so, wie ich um mich selbst sorge, dann wirst du vielleicht anfangen zu sagen, ja, wenn du weg bist, dann geht's mir schlecht, du musst unbedingt da bleiben. Oder dann wirst du vielleicht sagen, was soll ich denn bloß ohne dich machen? Oder vielleicht zeigst du auch die kalte Schulter und sagst, ja, dich brauche ich sowieso nicht. Und das ist eine Dynamik, die wir nutzen, wo wir den anderen manipulieren, wo wir sagen, wo wir vielleicht die Erfahrung haben, das bringt uns an unser Ziel. Und so entscheiden wir uns dann zu handeln. Wenn wir die Bibel schauen, wie wir in Beziehungen handeln sollen, dann ist es ganz was anderes. Ich glaube, dann wäre, wenn wir dem Prinzip der Liebe vertrauen würden, wenn wir Gott vertrauen würden, was er sagt über zwischenmenschliche Beziehungen, dann würden wir ganz anders handeln, glaube ich, in diesem Moment. Dann würden wir dem anderen die Freiheiten lassen. Dann würden wir nicht Angst haben, zu kurz zu kommen. Dann würden wir auf diesen Menschen schauen und ihn fragen, hey, was brauchst du denn jetzt in diesem Moment? Ich stelle dich höher, ich stelle deine Bedürfnisse höher, als ich mich selbst stelle. Aber da muss ich vertrauen, dass ich nicht zu kurz komme. Da muss ich vertrauen, dass Gott für mich sorgt. Da muss ich den Prinzipien Gottes vertrauen. Also was wir entscheiden, worauf wir unser Leben bauen, darauf wollen wir heute schauen. Und der Kolosserbrief, wir haben vorhin schon angefangen, in ihm zu lesen. In der Einleitung haben wir die Verse im ersten Kapitel 15 bis 20 gelesen. Der gibt schon so ein bisschen der macht schon die Bühne frei für das, was Paulus uns sagen möchte in diesem Brief. Weil was diese Verse machen, ist, sie heben Jesus nach oben und sagen, hey, dieser Jesus, der, auf den spitzt sich alles zu. Der steht ganz oben in der Pyramide quasi. Von ihm geht alles aus, alles was ist, alles was wir kennen, wurde aus ihm herausgemacht. Und zu ihm geht auch alles wieder hin. Und er ist der Erste in allem, was passiert. Er ist zum Beispiel der Erste, der aus den Toten auferstanden ist, schreibt Paulus. Er ist der Erste, der aus den Toten auferstanden ist, das Leben vollkommen hatte und deswegen den Tod überwinden konnte. Und so ist er in allem das Erste geworden. Und diese Szene, die nehmen wir mit, wenn wir jetzt gleich über Kapitel 2 lesen und was Paulus weiter schreibt, was wir auch über Entscheidungen lernen können. Und was Paulus davor macht, ist, er macht den Kolossern klar, hey, das, was ich euch sage, das ist nicht, was ich mir mal kurz ausgedacht habe, während ich den Brief für euch geschrieben habe, sondern das ist was, dafür setze ich mein Leben ein. Dafür nehme ich alles Mögliche auf mich, alle möglichen Nöte, schreibt er in Kolosser 1, Vers 24. Da schreibt er, angesichts von all dem freue ich mich auch über die Nöte, die ich durchmache. Denn sie kommen euch zugute. Sie gehören zu den Bedrängnissen um Christi willen. Also er ist froh, dass er sie auf sich nimmt, weil er es für sie macht. Weil er es aus einem Grund macht. Weil er diese Botschaft, die er über Jesus hat, wirklich vertraut und wirklich glaubt. Okay, wenn ihr die Bibel dabei habt, schlagt sie auf, Kolosser 2. Ich werde jetzt immer abschnittsweise so ein bisschen mit euch durchgehen, was wir jetzt darüber lernen, über Entscheidungen treffen, über Vertrauen und was Paulus uns da sagen möchte. Okay, wir fangen an mit Kolosser Kapitel 2, Vers 1. Da sagt Paulus gleich zu Anfang, ich erwähne das, weil ihr wissen sollt, wie sehr ich mich für euch einsetze. Ich kämpfe um euch und auch um die Geschwister in Laodicea und um alle anderen, die mich nicht persönlich kennen, die mich nicht von Angesicht kennen. Paulus setzt schon mal, fängt schon mal damit an und sagt, ich sage das alles, weil ich mich um euch wirklich sorge. Ich sage das um euretwillen, damit es euch besser gehen wird, weil ich mich für euch einsetze. Und dann geht es weiter in Vers 2. Es geht mir darum, und jetzt kommen seine Ziele, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe zusammenhaltet, dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen. Ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis. Und wir nehmen diesen Vers mal so ein bisschen auseinander, damit wir verstehen, was sind Paulus Ziele von dem, was er hier schreibt. Was will er uns sagen? Das erste ist, es geht ihm darum, dass ihre Herzen ermutigt werden. Ermutigt, ermahnt, ist das Wort, das da steht. Es kommt wahrscheinlich darauf an, was du für eine Bibelübersetzung hast. Steht da entweder ermutigt oder ermahnt. Hier wird bei mir übersetzt gestärkt und ermutigt. Was Paulus aber machen will, ist, er will ihre Herzen aufbauen. Und wenn er die Herzen meint, dann meint er nicht einfach das Zentrum seiner Gefühle. Wenn die Bibel oder wenn auch Paulus von Herzen spricht, dann sprechen sie von dem innersten Sein des Menschen, von dem, was ihn ausmacht, was ihn jeden Tag zu seinen Entscheidungen bringt, zum einen. Aber was er ist, was seinen Charakter ausmacht, alles. Und dieses Herz weiß er, das ist ganz entscheidend. Das ist ganz entscheidend, weil das macht nämlich die Lebensqualität dieser Menschen aus. Das macht aus eben, was sie jeden Tag tun, dieses Herz. Und deswegen ist er darauf aus, dieses Herz zu stärken, zu ermutigen, ihnen da Gutes zu tun. Und dann ist es interessant, dann kommt der Teil, wo hier bei mir steht, und dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Jetzt ist das Übersetzen der Bibel nicht immer ganz einfach. Das ist eines dieser Punkte, der nicht ganz einfach ist. Weil dieses Wort, das hier für zusammenhalten steht, könnte man jetzt auf vielerlei Weise übersetzen. Man könnte zum Beispiel sagen, damit ihr eben als welche, die fest zusammenhaltet, ermutigt werden. Also indem ihr fest zusammenhaltet, werdet ihr ermutigt und gestärkt. Oder man könnte auch sagen, ihr werdet ermutigt und gestärkt, weil ihr zusammenhaltet. Also es gibt da so ein paar Übersetzungsmöglichkeiten, aber was er will, ist, dass sie zusammen eine Einheit bilden und dass sie in dieser Liebe zusammenhalten. Und dass sie darin gestärkt werden. Das ist sein Hauptanliegen. Dazu will er sie ermutigen. Er möchte, und das sagt er ganz oft in seinen Briefen, er möchte die Einheit in diesen Gemeinden haben. Er möchte die Einheit unter den Menschen haben. Eines der größten Probleme, die wir wahrscheinlich auf dieser Erde haben, ist, dass wir diese Einheit nicht behalten, sondern dass wir uns zerstreiten und im Kleinen ist es dann vielleicht ein Familienstreit und Familien gehen auseinander und es gibt da Zerbruch. Im Großen sind es dann die Länder, die sich streiten und es gibt Kriege. Und das möchte Paulus nicht. Er weiß ganz genau, Gott hat was ganz anderes für uns geplant gehabt. Nicht dieser Streit, nicht dieser Zerbruch, nicht diese Kriege. Also er möchte, dass sie als Gemeinde zusammenhalten, dass sie als Freunde zusammenhalten, dass sie als Familie zusammenhalten. Das ist sein Ziel mit dem, was er schreibt. Und dazu möchte er sie ermutigen. Dazu möchte er sie stärken. Und das in Liebe, wie er hier schreibt, dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Und es ist die Liebe, die Gott gibt und vorlebt und schenkt. Okay, und was ist, wenn wir das tun? Das schreibt Paulus auch. Was passiert, wenn wir das tun? Er schreibt, dann werden wir auch immer mehr Gewissheit haben. Wir werden immer sicherer werden in unserem Glauben. Wir werden immer mehr verstehen von dem, wer Gott ist und was in diesem Leben wirklich eine Rolle spielt. Wir werden immer mehr Erkenntnis haben. Wir werden immer mehr die Geheimnisse Gottes erkennen. Bei mir steht das Verständnis für das Geheimnis Gottes. Und was ist das Geheimnis Gottes? Christus. Jesus. Jesus Christus ist das Geheimnis Gottes, auf den alles zugeht. Wenn wir die eine Antwort wollen für alle unsere Fragen, dann ist es Jesus. Das ist die 42 quasi, wer das kennt. In ihm sind also alle Schätze der Weisheit, alle Erkenntnis, alles, was wir wissen müssen für unsere guten Entscheidungen, sind in Jesus verborgen, sind da drin und da können wir sie finden. Das macht Paulus ganz klar. Und das ist eigentlich auch schon die Grundlage für unsere guten Entscheidungen. Die Grundlage für unsere guten Entscheidungen und wie wir gute Entscheidungen treffen, ist, dass wir auf Jesus schauen, dass wir verstehen, wer er ist. Dass wir da immer versuchen, immer tiefer zu gehen. Immer weiter versuchen zu verstehen, was es für unser Leben bedeutet. Und Paulus gibt hier schon den super Hinweis, auf was wir eigentlich immer schauen können. Und das ist auf die Einheit und auf die Liebe. Ich glaube, wenn wir in unseren Entscheidungen immer die Einheit und immer die Liebe im Blick haben, dann werden wir sehr viele gute Entscheidungen treffen. Es wird vielleicht noch nicht entscheiden, ob wir wegziehen oder ob wir da bleiben oder ob wir unseren Job wechseln, so ganz grundsätzlich. Aber wenn wir so entscheiden, dass wir wissen, so kann ich den anderen lieben und so kann ich die Einheit mit meinen Leuten, mit den Menschen bewahren, dann ist es schon mal eine ziemlich gute Entscheidung, weil das dann eine Entscheidung ist, die auf Jesus schaut. Okay. Jetzt sind wir eigentlich ja schon ziemlich weit, würde ich sagen, oder? Vers 2, wir können fast schon einen Haken dahinter machen und sie da hinsetzen, da jetzt 30 Minuten noch drüber nachdenken, was es bedeutet. Aber Paulus hat noch sehr viel mehr darüber geschrieben. Und wir werden heute bis Vers 10 lesen. Und was ist ihm denn da noch wichtig? Wir lesen ab Vers 4 weiter. Und zwar sagt er da, ich sage das, damit euch niemand mit kluger Überredungskunst auf einen falschen Weg führt. Und jetzt sagt er das in den nächsten Grund, warum er schreibt. Er sagt, Leute, das ist das, auf was es ankommt. Und jetzt ist es wichtig, jetzt lasst euch auf keinen Fall davon abbringen. Lasst euch auf keinen Fall davon abbringen, damit euch niemand täuscht mit Überredungskunst, mit Überredungen. Und er schreibt weiter in Vers 5, denn wenn ich auch nicht persönlich unter euch bin, bin ich es doch mit meinen Gedanken. Und es macht mir Freude zu sehen, wie geordnet alles bei euch zugeht und wie gefestigt euer Glaube an Christus ist. Daran hat er Freude, dass alles geordnet zugeht, dass sie gefestigt sind im Glauben an Christus. Und er möchte, dass es so bleibt. Er möchte nicht, dass irgendwelche anderen Gedanken außer Jesus in diese Gemeinde hineinkommt, und sie zu Entscheidungen bewegt, die diese Einheit zerstören wird, der ihren Glauben zerstören wird zu Jesus, ihr Vertrauen zu Jesus. Wenn ich von Glauben spreche, das sage ich vielleicht noch kurz voraus, wenn ich von Glauben spreche, dann sprechen wir von einem Wort, das die Bibel da verwendet, das so unglaublich vielfältig ist, da kommt unser Wort Glauben eigentlich ein bisschen zu kurz. Wir können noch so Worte einsetzen wie Vertrauen beispielsweise. Vertrauen und Glauben, das ist dasselbe Wort in der Bibel. Oder Treue. Ich weiß nicht, wer von euch kennt die Früchte des Geistes in Galater, genau. Da heißt es Treue, dass wir Treue haben. Aber eigentlich steht da dasselbe Wort wie für Glauben. Also man könnte auch wahrscheinlich übersetzen, wir bekommen auch, die Frucht des Geistes ist auch Glauben oder Vertrauen. Genau, also wenn wenn Paulus hier von Glaube spricht, dann sagt er dem Vertrauen an Christus, dass wir ihm vertrauen mit unserem Leben. Okay, niemand soll uns von Jesus wegführen. Niemand soll uns täuschen und überreden. Und ich glaube, dass das ein sehr, sehr aktuelles, gerade auch für unser Jahrhundert, ein sehr, sehr aktuelles Thema ist. Weil was wir wissen ist, dass wir mit extrem viel Information tagtäglich bombardiert werden. Allein schon eben, wenn du Social Media verwendest oder das Internet oder dein Handy allgemein wahrscheinlich, dann wirst du mit unglaublich viel Information bombardiert. Wenn du Social Media hast, dann gibt es alle möglichen Influencer, die dir irgendwas erzählen wollen, wie das Leben funktioniert. Welche Prinzipien gut sind. Was du am besten machen solltest, damit du ein gutes Leben hast. Oder was für eine Meinung du haben solltest, welches Produkt du kaufen solltest. Und wenn du nicht Social Media verwendest und vielleicht nicht von den Influencern beeinflusst wirst, dann sind es vielleicht die Nachrichten. Was sollst du glauben? Wer hat gerade irgendwie da missgebaut und hier missgebaut? Wer ist gut, wer ist schlecht? Es sind total viele Meinungen, die da draußen sind. Und ich bin ehrlich, ich weiß oft nicht mehr, was ich glauben soll. Ob du jetzt den Medien im Fernsehen oder unseren öffentlich-rechtlichen Medien Glauben schenkst oder nicht, spielt gar keine Rolle. Es gibt noch so viele andere Meinungen, die sonst auch kommen. Die dir jemand erzählt, die du vielleicht in irgendwelchen Gruppen liest, die du in irgendeinem WhatsApp-Status siehst. Und all diese Dinge versuchen uns in irgendeine Richtung zu treiben. Und das viel Schlimmere ist dabei, oder das viel, was heißt, es ist nicht unbedingt schlimm, aber das, was das Ganze noch verschärft ist, ist, dass dazu noch Bilder kommen. Dazu kommen Emotionen. Wenn du heute ein Bild aus dem Ukraine-Krieg siehst oder ein Video, was da passiert, oder aus Israel, aus Palästina oder vielleicht auch aus Amerika mit Charlie Kirk, dann wird es dich sofort packen. Weil du wirst sofort emotional dabei sein. Es ist so, als wärst du selber an dem Ort dabei gewesen, wo das passiert ist. Und Leute, es ist ein Fortschritt irgendwie, dass wir Videos haben, dass wir vielleicht auch Menschen, die wir gerade vermissen, sehen dürfen. Aber es birgt auch eine Gefahr, dass wir uns von allem Möglichen verführen lassen, uns von allem Möglichen bewegen lassen. Und das müssen wir uns bewusst sein. Und deswegen ist es, glaube ich, auch dieser Satz von Paulus. Bin mir sicher, zu der Zeit, wo die Kolosser gelebt haben, da war das so, da kamen dann Leute in die Gemeinde und haben ihnen irgendwas erzählt. Heute ist es so viel mehr verbreitet, da müssen die Leute gar nicht mehr hier in den Raum kommen, sondern sie sind übers Internet mit uns verbunden und zeigen uns Bilder und wollen uns vielleicht Dinge einreden. Und deswegen ist für uns dieser Text auch so relevant. Und gerade das, was Paulus sagt, lassen wir uns nicht von irgendwelchen Sachen täuschen, lassen wir uns nicht zu irgendwas anderem überreden als Jesus, als das, was seine Prinzipien sind. Okay, wir lesen weiter ab Vers 6. Und zwar schreibt er da: Ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten nach ihm aus. Das ist ein wunderbarer Vers, weil er sagt, ihr habt ja die Botschaft von Jesus bekommen. Das war euer Anfang. wenn wir da mal auf die Zeit schauen, die Paulus da verwendet, dann sagt er, das ist das, was schon abgeschlossen ist. Das ist eine Vergangenheit, ihr habt Jesus angenommen, das ist ein Fakt. Und jetzt macht mit ihm weiter, wandelt mit ihm weiter, schreibt er da eigentlich. Und dieses wandelt weiter ist was er klar in eine Zeitform setzt, wo er sagt, das hat begonnen und es wird auch immer weitergehen. Das hört erstmal nicht mehr auf. Das will er ihnen klar machen. Da drin sollt ihr bleiben. Und Paulus verwendet gerne dieses Wort eben, dieses Wandeln, wandelt in ihm. Und es hat auch was damit zu tun, dass auch schon im Alten Testament sehr viel diese Begrifflichkeit des Wandelns verwendet wurde. In Gottes Geboten wandeln, in seinem Leben wandeln. Und das, ich finde, das ist eigentlich ein sehr schönes Bild, weil das bedeutet, wenn ich morgens rausgehe, wenn ich morgens aus meinem Bett aufstehe und zum Frühstückstisch laufe und nach draußen gehe auf die Arbeit oder in die Schule oder wo du auch immer hingehst, dann läufst du die ganze Zeit in Jesus. Du lebst die ganze Zeit so, als wäre Jesus in dir und würdest du ihm vertrauen, als würdest du all deine Hoffnung auf ihn setzen, als würdest du ihm gefallen wollen. So wandelst und gehst du jeden Tag in Jesus. Die Bibel ist da oft so, oder Paulus ist da oft, der sagt immer nur in Jesus. Und das ist aber für ihn unglaublich aufgebläht, was es bedeutet. Wandeln in Jesus. Und das sollen sie weitermachen, weil sie haben ja schon gut begonnen. Sie haben ja schon gut begonnen mit Jesus. Und jetzt sollen wir auf keinen Fall davon abweichen. Und jeder von euch hat mit Jesus begonnen, wenn er heute Morgen hier ist, wenn er Jesus in sein Leben eingeladen hat. Die Gemeinde hier hat mit Jesus begonnen. Das ist der Grund, auf dem wir stehen. Damit haben wir angefangen und jetzt müssen wir aufpassen. Das schleicht sich oft ein, wenn wir lange mit ihm unterwegs sind, dass wir weiter in ihm bleiben und eben nicht links und rechts uns mit anderen Prinzipien zufrieden geben, sondern tiefer mit ihm gehen und immer mehr so werden wie er. Und wir lesen weiter in Vers 7. Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihm auf, bleibt im Glauben fest, und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Und auch hier wieder, da kommt unser Deutsch leider wieder ein bisschen zu kurz, auch wieder dieses verwurzelt. Wurzeln ist gut, das wissen wir, Wurzeln halten fest. Und er sagt auch wieder, in dem wurdet ihr gewurzelt. Das ist für ihn was Festes. Das war für ihn klar. Er hat wahrscheinlich mitbekommen, wie die Gemeinde gegründet worden ist oder hat sie selbst gegründet, das weiß ich gerade nicht auswendig, und wusste, okay, sie wurden verwurzelt, sie haben einen Stand in Jesus. Es wurde ihnen alles gesagt. Er sagt ja auch, bleibt in dieser Lehre, die ich da euch gegeben habe. Das ist für ihn klar. Und jetzt baut da drauf weiter auf. Und er verwendet wieder diese Zeitform für, und da, das passiert jetzt kontinuierlich, da drauf, auf diesen Wurzeln sollt ihr aufbauen. Auf diesen Jesus sollt ihr aufbauen und auf nichts anderes. Ich weiß, ich habe es schon oft gesagt, aber Paulus in seinem Brief, er wiederholt es auch immer wieder. Ich glaube, er will das den Leuten einbläuen. Er will, dass sie drüber nachdenken, was es bedeutet, mit Jesus angefangen zu haben und jetzt weiter auf ihm aufzubauen. Und das ist auch unsere Aufgabe, weiter zu überlegen, wie ist Jesus eigentlich? Was sagt er eigentlich über mein Leben und wo muss ich weiter auf ihn aufbauen? Wo muss ich weiter seinen Prinzipien vertrauen, seinen Worten vertrauen, wer er ist, vertrauen? Und ein Schlüssel, wie wir das machen können, gibt er uns auch schon in diesem Text. Und zwar sagt er hier, in meiner Übersetzung heißt es, bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Also bleibt in dieser Lehre. Für das, was euch Gott geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Dankbarkeit. Dankbarkeit ist, glaube ich, ein Riesenschlüssel. Ich habe eine kleine Reise jetzt ein bisschen hinter mir und ich bin immer noch auf der Reise, was Dankbarkeit betrifft. Weil ich bin auf der Reise auch, was Freude betrifft. Ich habe gemerkt, ich glaube, ich habe mehr Potenzial für Freude in meinem Leben. Das ist was Gott mir geben möchte. Und wie kann ich da hinkommen? Also habe ich mir Bücher gekauft, Und habe mal so ein bisschen nachgeschaut, über was kann ich mich denn freuen als Christ? So. Was ist denn da unser Fundament? Und Dankbarkeit ist ein großer Schlüssel dafür gewesen. Und eine Übung, die ich versuche zu etablieren in meinem Leben, ist, morgens und abends zu danken. Und es sieht dann so aus, dass ich dann morgens auf meinem gewöhnlichen Platz sitze, wenn ich so stille Zeit mache, und dann erstmal überlege, für was bin ich eigentlich dankbar in meinem Leben? Für was auch wenn die Nacht vielleicht schlecht war oder wenn der Tag mies war, für was bin ich dankbar? Über was kann ich mich freuen? Und wenn ich dann darüber nachdenke, was Gott mir geschenkt hat, was für eine Schöpfung er uns gegeben hat, an der wir uns jeden Tag freuen dürfen, auch, dass wir uns allein daran freuen dürfen, dass es regnet, weil das bringt das Gemüse. Ja, dass ich mich daran freuen kann, dass selbst wenn ich Fehler mache, dass ich immer wieder mit Freuden zu ihm zurückgehen darf. Ich darf mit Freuden umkehren von meinen falschen Wegen, weil ich weiß, da ist Vergebung. Das ist eine Freude. Es ist nicht eine Freude, dass ich falsche Sachen mache, aber es ist eine Freude, dass ich zurückkommen darf. Diese Dankbarkeit, die fordert uns heraus, uns zu überlegen, was haben wir eigentlich in Jesus? Was haben wir eigentlich in Gott? Und was wollen wir auf keinen Fall missen? Und das auszudrücken, immer wieder auszudrücken, das ist, glaube ich, das, was Dankbarkeit, wo Dankbarkeit uns helfen kann, auch weiter auf Gott zu vertrauen und weiter unsere Entscheidungen gut zu treffen, und zwar mit Gott. Genau. Das ist auch, wenn ihr mal mit offenen Augen da auch was Freude und Dankbarkeit angeht, durch die Paulusbriefe lest, dann sagt ihr das auch immer wieder. Sagt, freut euch. So, das ist so, da in einem Brief, da ruft er das aus. Im Philipper ist es, glaube ich, am Ende. Und auch Dankbarkeit spielt immer wieder eine Rolle. Seid dankbar für das, was ihr habt. Das wird euer Vertrauen stärken, das wird euer Glauben stärken, das wird euch fest bauen lassen auf Jesus. Und ich glaube, dass wenn wir unser Leben weiter auf Jesus bauen, und ich sage am Ende, was wir da ganz, ganz konkret machen können, damit wir das tun können, damit wir das machen. Wenn wir weiter unser Leben aber auf Jesus bauen, dann bin ich fest davon überzeugt, dass es einen riesen Segen für uns haben wird. Und es kann sein, dass dieser Segen auch materiell sein wird, aber das muss nicht sein. Wenn wir ins Alte Testament schauen, das ist voll davon, von Aussagen wie vertrau dem Herrn, tu, was er sagt, bleib in seinen Geboten und dann wirst du reich gesegnet, dann wird es dir gut gehen. Der herausforderndste Vers für mich ist in den Sprüchen, da heißt es sogar, dann wird's deiner Gesundheit gut gehen. Das widerspricht völlig meinen Prinzipien, so als Beispiel auch. Mein Prinzip ist, und so wurden wir hier ja auch erzogen oft, mein Prinzip ist, wenn was in meinem Körper nicht stimmt, dann ist es was Physisches. Dann bedeutet es irgendwie, ich habe zu wenig Sport gemacht, ich habe zu wenig vielleicht getrunken oder ich sollte mal irgendwie mehr schlafen. Es hat meistens irgendeine medizinische, rein materiellen Grund. Aber dann kommt so ein Vers aus den Sprüchen, der plötzlich sagt, hey, wenn du meine Gebote hältst, wenn du meine Gebote um den Hals trägst wie eine Kette, wie ein kostbares Amulett, dann werde ich dir Gesundheit schenken. Das widerspricht völlig meinen Prinzipien. Aber ich muss lernen, das immer wieder zu wiederholen, zu sagen, ja, das ist meine Ausrichtung. Das heißt nicht, dass ich mich total schlecht behandeln darf, dass ich nicht mehr schlafen sollte und dass ich keinen Sport machen sollte oder mich nicht mehr bewegen. Aber da steckt irgendwie ein Versprechen drin, wenn wir weiter auf Jesus bauen, wenn wir weiter in ihm wandeln, das so viel tiefer geht, wie das, was wir verstehen können manchmal. Oder wie wir vielleicht denken. Okay, den Punkt, den hat Paulus gemacht. Wir sollen auf Jesus bauen. Wir sollen an ihm festhalten. Und jetzt lesen wir weiter Vers 8. Da steht, nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren und trügerischen Philosophie einfangen wollen. Mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs. bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. In diesem Vers 8 spricht Paulus jetzt ganz konkret an: Lasst euch nicht von Philosophien und von leeren Täuschungen oder nichtigen Täuschungen einfangen. Man könnte auch das Einfangen übersetzen wie: Lasst euch nicht wie ein Raub wegführen. Das sagen wir hier im Deutschen nicht so richtig, deswegen einfangen ist ganz gut. Aber was es bedeutet: Lasst nicht zu, dass jemand kommt und euch packt und euch wegreißt und wegführt von Jesus, wegführt von der Gemeinde, wegführt davon, euer Leben auf Jesus zu bauen, von diesen Prinzipien, die er hat, von seinen Geboten. Lasst euch nicht wegführen wie einen Raub davon. Lasst euch nicht gefangen nehmen. Und er spricht jetzt ganz konkret an, was diese Sachen sind. Und ich möchte eine Sache noch vorausschicken. Und zwar, wir reden hier, das ist kein starkes Schwarz-Weiß-Denken, das ich jetzt hier aufbauen möchte. Es ist nicht so, dass wir erstmal von einer kompletten Leugnung von Jesus sprechen. Ich glaube, wenn er hier über die Wegführung oder das Gefangennehmen spricht durch diese Philosophien, dann meint er nicht, jemand ist gleich so weit, dass er sagt, Jesus ist nicht meiner Retter oder sowas. Sondern ich glaube, er versteht, dass da noch viele Schattierungen davor kommen zu diesem Schritt, dass jemand komplett von Jesus wegkommt. Und es fängt eben schon ganz früh an, dass dann Gedanken und Prinzipien, wir die übernehmen, die nicht von Jesus kommen und die uns aber eben immer mehr und mehr von ihm wegführen. Und irgendwann ist das Ergebnis vielleicht, dass wir Jesus leugnen, dass wir nicht mehr gläubig sind. Das ist die Gefahr, die da drin ist. Aber es heißt nicht, dass es sofort so ist, sondern dann gibt es viele Nuancen bis dahin. Wir können Jesus bekennen mit unseren Worten und wir können ein Leben führen, das ganz anders ist. Und leider hat uns die Kirche immer wieder sehr gute Beispiele dafür gegeben, sehr gute Negativbeispiele, auch von Personen, die oft draußen stehen. Und ich glaube, gerade wenn man viel vor Leuten steht, dann hat man da eine besondere Gefahr, da ein Bild aufzubauen, aber eigentlich ein schlechtes Leben zu führen. Eigentlich daheim schlecht mit seiner Familie umzugehen. Und das ist eine unglaubliche Gefahr. Das heißt, jemand kann zwar sagen, ja, das mit Jesus finde ich gut und ich glaube auch irgendwie, dass er der Herr ist, aber sein Leben ist ganz anders. Weil er eben sich eigentlich auf andere Prinzipien stützt. Weil er eigentlich Entscheidungen trifft, die nicht auf Jesus aufbauen. Sondern vielleicht Zwischenmenschliches lieber mit Gewalt löst, aber halt, wenn niemand hinschaut. Das nennt Jesus auch Heuchler. Wir spielen nur was vor. Es ist wie ein Schauspieler, der vorne steht und was spielt, aber eigentlich was ganz anderes ist. Und das sollen wir nicht werden. Und deswegen sollen wir aufpassen. Und vor was sollen wir aufpassen? Vor Philosophien. Das ist das Erste. Okay, was ist eine Philosophie? Das ist einmal die erste Frage. Das, ich habe gestern nachgelesen, ist die einzige Stelle, wo in der Bibel über Philosophien spricht, die nichts mit der Bibel zu tun haben. Also zum Beispiel über Platon oder Aristoteles, das waren wahrscheinlich die, die Paulus schon mehr als genug kannte. Was macht aber diese Philosophie aus? Die Philosophie ist erstmal was, oder es ist eine Wissenschaft, könnte man fast eigentlich schon sagen, die versucht, das zu beschreiben, was der Mensch ist. Oder woher der Mensch kommt. Oder was den Menschen ausmacht. Er versucht, über den Sinn des Daseins nachzudenken. So ein bisschen abstrakt, manchmal die Philosophie. Aber es ist im Grunde so, wie wenn ich auf meiner Bank sitze unter einem Baum und überlege, warum bin ich eigentlich da? Was ist eigentlich der Sinn von meinem Leben? Warum wächst der Baum eigentlich, wie er wächst? Was ist der Sinn davon? Das ist Philosophie. Wissenschaft ist im Grunde auch eine Art von Philosophie, weil wir glauben, warum wächst der Baum so und das hat die und die Gründe. Wir haben da jetzt mittlerweile viele Experimente aufgebaut, um Sachen nachzuweisen, aber im Grunde steckt auch eine Philosophie dahinter. Wie nehmen wir die Welt wahr? Und Paulus warnt uns vor diesen Philosophien und er gibt ihnen auch gleich eine Wertung und er sagt, Lasst euch nicht von leeren oder nichtigen Philosophien, so wird es bei mir übersetzt, trügerischen Philosophien übersetzt, aber dadurch, dass er sagt, lasst euch nicht wegwühlen von Philosophien und oder leeren und nichtigen Täuschungen, baut er das quasi zusammen und sagt, hey, Philosophien, sie haben eine Gefahr und wenn sie leer und nichtig sind, dann sollen wir uns nicht vor ihnen verführen lassen. Und er geht sogar noch weiter und präzisiert, was er genau für Philosophien meint. Und zwar sagt er, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Also er gibt uns eigentlich eine ziemlich gute Definition davon, was er meint. Und zwar geht es um Prinzipien, Überlieferungen, Denkweisen, die von Menschen kommen und nicht von Christus. Die meint er. Und er meint, wenn es in diesen Philosophien um diese grundlegenden, ist ein bisschen schwer zu übersetzen, um die Grundstoffe dieser Welt geht, also wenn es um diese Physik dieser Welt geht, wenn diese Philosophie darauf aufbaut, wie der Baum wächst. So, wenn jemand sagt, der Baum braucht den Samen und so wächst er und deswegen darfst du nicht mehr Auto fahren. So. Also das ist jetzt ein triviales Beispiel. Aber wenn jemand diese Physik und die Mechaniken dieser Welt verwendet, um dir zu sagen, wie du leben sollst, dann sagt er, dann ist es eine trügerische Philosophie. Wenn wir das Kapitel weiterlesen, das ist vielleicht ein bisschen besseres Beispiel, muss ich zugeben, dann würden wir Beispiele von ihm finden, was er meint. Er meint zum Beispiel, dass Leute gekommen sind und gesagt, ihnen Vorhaltungen gemacht hat, was sie essen oder trinken sollen. Oder was sie am Neumondsfest machen sollen. Oder dass sie was sie am Sabbat tun dürfen oder nicht. Das sind so Sachen, da sagt er, da geht es um Prinzipien in dieser Welt. Ob jetzt Neumond ist oder nicht, das ist ein weltliches Prinzip und das ist nicht ein Prinzip von Gott, das ist nicht ein Prinzip von Jesus. Da geht es nicht um ihn. Und ich glaube eben, dass wir diese Prinzipien auch noch heute haben. Diese Philosophien haben wir immer noch in dieser Welt, die uns versuchen wollen zu überreden. Und es sind im Grunde aber eigentlich halt Ideen von Menschen und nicht die Idee Gottes. Da geht es nicht um das, was Jesus war. Und ich habe nur so ein paar Beispiele mitgebracht. Ein Beispiel aus einem, das sieht man immer wieder öfter auch auf YouTube. Es gibt irgendwie so einen neuen Schrei danach nach starken Männern. Und der drückt sich oft so aus, dass Männer wieder viele Muskeln haben sollen und sie müssen wieder so leben wie ihre Urahnen und sonst hat man seine Vorfahren verraten, weil man nicht mehr so hart ist und 5 Minuten im eiskalten Wasser bleibt. Und das ist irgendwie so ein Trend, der ploppt gerade auf. Und man könnte ja sagen, ja, stimmt, okay, unsere Vorfahren, die hatten ja alle ein viel härteres Leben und das waren noch echte Männer. Und deswegen müssen wir auch wieder echte Männer werden. Und deswegen müssen wir auch wieder in den Wald gehen und unsere Tiere mit dem Speer erlegen oder ich weiß es nicht. Genau, das wäre so ein Prinzip, dann würde jemand sagen, okay, aus dem Denkmuster heraus, dass unsere Vorfahren so waren, müssen wir das jetzt auch machen und so lebe ich jetzt. Das ist typisch dafür. Wo ich sage, nee, das ist nicht das, was Jesus über einen echten Mann sagt. Ich glaube, Jesus hat nie sein Essen selber gejagt, zumindest wissen wir nicht davon. Sondern was Jesus über einen Mann sagt, ist erstmal, er soll seine Frau lieben, wie Jesus die Gemeinde liebt. So, er ist ein liebender, einfühlsamer Mann, der über Verantwortung übernimmt für seine Familie. So, also das ist was mir direkt einfällt, wenn ich über das Männerbild rede, das Jesus uns gibt oder das Paulus uns gibt. Und das ist das komplette Gegenteil. Ich muss nicht dem Macker stehen. So, genau. Was ist eine andere Philosophie? Naja, wovon unsere Gesellschaft geprägt ist, was sie ja quasi antreibt, ist Geld. Oder? Also Konsum, Wirtschaft. Wir brauchen das, dass Leute kaufen, weil sonst funktioniert unser Wirtschaftssystem nicht. Wir brauchen das, dass Leute Geld verdienen und arbeiten gehen, sonst funktioniert unser Wirtschaftssystem nicht. Und so sind wir natürlich auch geprägt, so werden wir ja auch immer wieder geprägt. Verdien viel Geld, spar's am besten an, schau, dass du auch für die Rente genug hast. Bau mal ein Haus, das ist gut, da hast du eine Sicherheit. Oder kauf dieses, kauf jenes, mach das. Aber das ist, glaube ich, nicht das, was Gott über Finanzen denkt. Was denkt Jesus über Finanzen? Er sagt, gib es fürs Richtige aus. Also er sagt nicht, benutze es gar nicht, sondern gib es fürs Richtige aus. Und das scheint manchmal ein bisschen verschleudert, sondern weil er sagt, gib es halt den Armen, gib es denen, die es wirklich brauchen. Gib denen dein Geld. Gib so dein Geld aus, damit du mal Schätze im Himmel hast. Nicht in deiner Rente, sondern im Himmel. Das ist noch ein Schritt weiter. Und das ist herausfordernd. Aber das ist das Prinzip Gottes. Und wir dürfen uns nicht von diesen Prinzipien dieser Welt täuschen lassen, die sagen, behalte dein ganzes Geld nur für dich und kauf viel und hab viel Besitz. Es gibt auch viele Philosophien, die auch direkt den Glauben betreffen. Wie zum Beispiel die Frage, ist diese Bibel hier wirklich Wort Gottes? Hat Gott, können wir sagen, dass es Wort Gottes ist? Und es geht wirklich nur um die Frage, dass wir sagen, wenn wir jetzt heute im Kolosserbrief lesen, ob wir sagen, das ist Wort Gottes oder nicht. Das scheint so eine einfache Frage zu sein. Aber sie steckt so tief oder sie geht so tief ins Fundament, dass sie am Ende viele dieser Leute fragen, ist Jesus wirklich für unsere Sünden am Kreuz gestorben? Hat er wirklich Zorn Gottes auf sich genommen? Das ist doch ein veraltetes Bild, oder? Also halt, die Leute vor 1000 Jahren haben halt gedacht, es gibt einen zornigen Gott und Jesus muss am Kreuz sterben, weil Gott es so möchte und er ein Opfer braucht und so. Sowas glauben wir heute doch nicht mehr. Aber auch da merken wir, wenn wir die Bibel lesen, die Bibel sagt, Jesus ist einen Sühnetod gestorben für uns. Er musste wirklich ans Kreuz geschlagen werden, damit der Zorn Gottes von uns abgewendet wird. Da ist die Bibel ganz klar. Aber da versuchen auch, glaube ich, Philosophien und Täuschungen in unsere Gedanken zu kommen, die nicht mit dem zu tun haben, wer Jesus ist. Und ich will euch damit nicht eine grundsätzliche Paranoia gegenüber allem machen, was außerhalb dieser Gemeinderäume zum Beispiel passiert. Das will ich nicht. Ich will euren Blick, wie Paulus auch, auf Jesus richten. Und ich will sagen, wenn ihr etwas da draußen hört und wenn ihr Gedanken vernehmt, dann überlegt wirklich ganz genau, passt es mit Jesus zusammen? Passt es mit dem zusammen, in dem alles ist? Aus dem alles kommt. Und Paulus, und das sind die letzten Verse, Paulus nagelt es nochmal fest und sagt, wenn es dann nicht um Jesus geht, dann ist es leerer Betrug. Und er sagt in Vers 9, dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. In Jesus ist die ganze Fülle Gottes, alles, was Leben ausmacht, alles, was dich segnen will, alles, was dir Gutes tun will, alles, was dich ermutigen will, das ist alles in Jesus, sagt er. Und er schreibt hier weiter in Vers 10, und ihr habt Teil an dieser Fülle, weil ihr mit Christus verbunden seid, mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Wir haben Teil an dieser Fülle. Man könnte vielleicht auch übersetzen, ihr seid, jetzt muss ich nochmal schauen, dass ich nichts Falsches sage. Alles, was ihr sein sollt, das ist in Jesus. Das ist so ein interessanter Vers, weil er eben quasi sagt, ihr seid in ihm und dadurch seid ihr alles, was ihr sein sollt. Ihr braucht nichts anderes, will er im Grunde damit sagen. Ihr braucht nicht eine andere Idee, ihr braucht nicht eine andere Philosophie. Jesus ist genug. Weil er ist der Kopf von allem, er ist ganz oben. Er ist der Kopf aller Herrscher, aller Herrschaften und aller Mächte. Daran, das müssen wir uns vor Augen halten. Und in so ein Leben müssen wir kommen, dass es ständig unser Antrieb wird, zu schauen, was ist das, was Jesus von mir möchte? Wie soll ich mein Leben auf Jesus weiter ausrichten? was kommt da vielleicht von außen herein und was muss ich nochmal in Jesus prüfen? Ob es wirklich mit dem übereinstimmt, wie er leben, wie er will, dass ich lebe. Und deswegen ganz am Ende, was bedeutet das jetzt, wenn du morgen früh aufstehst? Wie kannst du das machen? Wir haben hier ein richtig dickes Buch voller Prinzipien Gottes. Mit sehr vielen guten Beispielen, wie man nach Gottes Willen lebt. Mit sehr vielen negativen Beispielen, wie man nicht leben sollte. Und dieses Buch können wir nutzen. Und das ist auch das, was ich euch mitgeben will, weil ich gemerkt habe, das ist das, was mich am meisten weitergebracht hat. Und zwar ist es, dieses Buch zu verinnerlichen. Also ich bin natürlich nicht fertig damit, es zu verinnerlichen. Aber wenn wir was prüfen müssen, dann müssen wir das mit diesen Schriften prüfen. Und das wollte Gott so. Er schreibt selbst zu Mose, schreibt es auf, was ich dir sage. Er sagt zu den Propheten, schreibt es auf, was er sagt. Ich glaube dran, dass er wollte, dass man aufgeschrieben hat, was über Jesus aufgeschrieben ist. Und dass wir die Paulusbriefe haben, wie wir sie haben. Und Gott sagt auch, Leute, ich werde euch wegen den Sachen, die Propheten aufgeschrieben haben, wegen dem, was Mose aufgeschrieben hat, wegen dem, was wir über Jesus wissen, darüber werde ich mal euch zur Rechenschaft ziehen. Ihr wisst es alles. Also benutzt es auch. Und Jesus wiederholt es. Das sagt er schon im Alten Testament und Jesus wiederholt es nochmal in einem Gleichnis. Und deswegen ist es unsere erste Aufgabe, zu wissen, was da drin steht und das uns immer wieder vor Augen zu führen und das zu verinnerlichen. Und das können wir zusammen mit dem Heiligen Geist machen. Den haben wir, das ist unsere Unterstützung dabei. Und wenn wir hineingehen in diese Texte, dann machen wir das mit dem Heiligen Geist zusammen, weil nur durch ihn wirst du verstehen, was da wirklich gemeint ist. Ein Mensch ohne den Heiligen Geist kann das Wort nicht verstehen. Und auch das sagt die Bibel. Und das ist auch meine Erfahrung, dass ich viel dadurch verstehe, dass Gott mir die Sachen zeigt. Und deswegen meine Tipps. Womit kannst du anfangen? Vielleicht machst du es auch schon, dann ist es vielleicht was du aufnehmen kannst. Wenn ihr gute Tipps an mich habt, gerne. Du kannst anfangen mit Philipper 2 zum Beispiel. Philipper 2, vielleicht habe ich das auch beim letzten Mal schon erwähnt, ist, und ich erwähne es gerne die ganzen nächsten Male wieder, ist so ein gutes Kapitel, weil da Paulus sagt, denkt so, wie Jesus denkt. Bekommt die gleiche Einstellung wie Jesus und dann sagt er, was es ist. Hammer. Perfekt. Diese Bibelverse auswendig lernen. Dann weißt du immer, wie Jesus denkt, was seine Einstellung ist. Oder verinnerlich, wie Jesus handelt. Das kannst du, indem du die Evangelien natürlich liest und weißt, okay, das hat Jesus gemacht, so hat er gehandelt. Aber zum Beispiel auch Epheser 5. Da steht, wie du dich verhalten sollst mit deiner Familie, mit deinem Ehemann, Ehefrau, mit deinen Mitmenschen, in deiner Arbeit. Die Bibel hat auf alle Bereiche in unserem Leben auch eine Antwort. Und dann natürlich auch eben, was Jesus gelehrt hat, und ihr kennt die Bergpredigt alle, Matthäus 5, 6, 7. Ist auch mal gut, die zu verinnerlichen und zu wissen, ah ja, okay, das sagt Jesus. Ihr müsst nicht wortwörtlich zitieren können, aber vielleicht ist es einfach mal gut zu wissen, ah ja, okay, Jesus spricht zuerst über die Seligpreisungen, dann spricht er irgendwie über das alte Gesetz, dann spricht er über dies, dann spricht er über das. Okay, wenn du das auf dem Schirm hast, dann kannst du sofort Sachen prüfen. Das ist mein Tipp an dich, wie du gute Entscheidungen treffen kannst in deinem Leben, indem du weißt, was die Bibel sagt zu deinem Leben. Und jetzt ist unsere Aufgabe, genau das zu tun, unsere Lebensbereiche immer wieder zu prüfen und da stärker hineinzuwachsen. Und am Ende will ich noch beten und Gott darum bitten, dass er uns das zeigt. Und auch heute und nächste Woche. Lass uns zusammen aufstehen. Genau, das ist eine gute Idee.